Ja, Gottes Wort ist ein wunderbarer Schatz. Also ich darf mich, es ist sicher Gottes Güte, immer wieder an der Bibel erfreuen. Es ist so mein Lebenselixier für meinen inneren Menschen. Vor einigen Wochen wurde mir deutlich, dass man mal aus der Offenbarung einige Abschnitte mal näher beleuchtet. Und es gibt viele Christen, die sagen, oh, die Offenbarung, oh, die ist so schwer, da verstehe ich nichts. Das lasse ich lieber sein, ehe ich da drin rumlese. Ja, es ist manches wirklich schwer zu verstehen. Und man braucht etwas Anleitung. Ja? Und so möchte ich beginnen. Die Offenbarung kann man in drei große Abschnitte einteilen. Einmal Kapitel 1 in vergangene Dinge. Kapitel 2 in die Gegenwart, Kapitel 2 und 3 in gegenwärtige Dinge und Kapitel 4 in zukünftige Dinge. Natürlich gibt es in Kapitel 2 und 3 auch viele vergangene Dinge, aber es redet von Gemeinden, die vor knapp 2000 Jahren bestanden haben, und dieses hat alles auch einen prophetischen Aspekt. Und das ist das Interessante daran, wo man sagen kann, da hat es doch einen gegenwärtigen Aspekt. Ja? So möchte ich aber doch das Kapitel 1 nicht einfach so beiseite wischen oder hinten anstellen, sondern ich würde gerne zu einigen Versen aus Kapitel 1 einige Gedanken sagen wollen. Das Kapitel 1, das kann man auch in zwei Abschnitte einteilen. Der erste Abschnitt, das ist gleichsam wie eine Einleitung bis Vers 8. Und ab Vers 8 geht es dann darum, wie sich der Sohn Gottes als Richter darstellt, wie Johannes, der Apostel, der in der Verbannung auf der Insel Patmos war. Um des Evangeliums willen hatte man ihn dorthin gesteckt und meinte, dort kann er den Bäumen und den Tieren predigen, aber uns nicht mehr die Ohren voll predigen. Also stecken wir ihn da auf die Insel Patmos. Ob die damals bewohnt war, das weiß ich nicht. Aber Gottes Wege, oder Gott hat überall seine Finger mit im Spiel, darf man sagen. Und das war genau nach Gottes Plan. So lese ich einige Verse aus Offenbarung 1, ab Vers 1, so nacheinander. Offenbarung Jesu Christi, welche Gott ihm gab, um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Und durch seinen Engel sendend, hat er es seinem Knecht Johannes gezeigt, der bezeugt hat das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi, alles, was er sah. Glückselig, der da liest und die da hören die Worte der Weissagung und bewahren, was in ihr geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Ich halte mal inne. Hier steht schon das erste Mal ein Glückselig, dass wer diese Worte dieses Buches liest, glücklich gepriesen wird. Da steht jetzt gar nicht dabei, ob man sie verstanden hat oder nicht verstanden hat. Aber schon wer diese Gottesworte mal liest, der wird glückselig gepriesen. Und es heißt, und wer sie in seinem Inneren bewahrt. Übrigens wird von zwei Personen in der Bibel gesagt, die hörten Worte, die sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht verstanden haben. Aber sie haben sie verinnerlicht. Einmal der alte Jakob mit seiner großen Familie, 10 Söhne, eine Tochter, wo viel gewuselt war. Und der vorletzte Sohn, der Josef, der erzählt auf einmal 2 Träume. Und wo es in dem zweiten Traum dann heißt, dass Sonne, Mond und Sterne sich vor dem Josef einmal niederbeugen werden. Und da sagt der Jakob, na horch mal her. Sollen vielleicht deine Mutter und ich mal kommen und uns vor dir niederbeugen? Das konnte Jakob auch nicht verstehen. Und da steht aber unten drunter dann, Und Jakob bewahrte alle diese Worte in seinem Inneren. Und das ist doch etwas Gutes, dass wir auch Dinge, die wir manchmal nicht gleich verstehen, doch erstmal aufbewahren in unserem Inneren. Und Maria, das Mädchen, die Verlobte von Josef, ja? Maria, die Jesus gebären sollte, als sie die Botschaft bekam von dem Engel, dann verstand sie das auch nicht. Wie soll denn das gehen? Ich bin nicht verheiratet, ich kenne keinen Mann und so weiter. Wie soll denn das gehen, dass ich jetzt ein Kind gebären soll? Und dann heißt es unten drunter, und Maria bewahrte aber alle diese Worte in ihrem Herzen. Das ist gut. Und so dürfen auch wir Dinge, die wir verstehen und auch nicht verstehen, in unserem Inneren bewahren. Vers 4. Johannes, den sieben Gemeinden, die in Asien sind, Gnade euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind und von Jesus Christus, welcher der treue Zeuge ist, der Erstgeborene der Toten und der Fürst der Könige der Erde. Hier steckt etwas Schönes drin. Und zwar Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und darüber freue ich mich so. Ja? Ich lese nochmal, in der zweiten Zeile heißt es hier, Gnade euch und Friede von dem, ja von wem, der da ist und der da war und der da kommt. Da kann nur Gott gemeint sein damit. Ja? Ich war nicht immer, ich bin jetzt. Aber Gott ist schon immer gewesen. Also, es kann nur von Gott die Rede sein, der da ist und der da war und der da kommt. Und Jesus Christus ist Gott von Ewigkeit her. So heißt es in Römer 5, in Römer 9, Vers 5 steht es so. Jesus Christus ist Gott gepriesen in Ewigkeit. Ja, und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind. Man kann sich das gar nicht so richtig mit unseren irdischen Begriffen ausmalen. Da ist der Thronsaal Gottes und da sind sieben Geister in Gottes Gegenwart anwesend. Und ja, bleibt alles so Stückwerk für unsere Vorstellungskräfte. Und dann heißt es aber weiter, Vers 5, und von Jesus Christus, welcher der treue Zeuge ist, der Erstgeborene der Toten und der Fürst der Könige der Erde. Und da darf man auch wiederfinden, etwas Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Nämlich Jesus Christus, der treue Zeuge. Als er in seinem Erdenleben hier auf dieser Erde war, da war Jesus Christus, der Sohn Gottes, der treue Zeuge. Er hat von dem Vater gezeugt, von Gott gezeugt und hat Gott, den ewigen Gott, nicht als einen Allmächtigen, als einen Strengen, als einen, was man noch sagen könnte, Gott beschrieben, sondern er hat Gott als den Liebenden, als einen liebenden Vater beschrieben. Und zu einem seiner Jünger sagt er dann in der Abschiedsrede, Philippus, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Ja? Und so hat Jesus Christus Gott, den Vater, gezeigt, mit seinem Leben gleichsam abgebildet. Ja? Jesus, der treue Zeuge. Und dann heißt es, der Erstgeborene der Toten. Jesus ist, und das könnte man als gegenwärtigen Zustand nennen, Jesus Christus ist von den Toten auferstanden, er lebt, er ist zum Vater in den Himmel aufgefahren und ist dort für uns der Erstgeborene aus den Toten. So könnte man es sagen. Und er vertritt uns dort beim Vater. Er betet gleichsam für uns, bittet für uns. Und dann heißt es weiter, und der Fürst der Könige der Erde. Das ist noch Zukunft. Ein ganz starker Ausdruck, Fürst der Könige der Erde. Und da gehen meine Gedanken zum drittletzten Blatt der Bibel Und da heißt es in Kapitel 19, wo da geht es auch um Hochzeit, die gefeiert werden wird im Himmel. Und dann sieht Johannes, der Apostel, dort auf der Insel Patmos in dieser Vision, Offenbarung 19, Vers 11, und ich sah den Himmel geöffnet und siehe, ein weißes Pferd, und der darauf saß, genannt treu und wahrhaftig, und er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. Und seine Augen aber sind eine Feuerflamme, und auf seinem Haupt sind viele Diademe, und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt, als nur er selbst. Und Vers 16, und er trägt auf seinem Gewand und auf seiner Hüfte einen Namen geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. Das ist doch, das gebührt diesem Mann Jesus Christus, der hier in Gerechtigkeit gelebt hat, für die Gerechtigkeit gestorben ist, auferstanden ist und einmal König der Könige und Herr der Herren sein wird. Und so heißt es hier am Ende von Vers 5, Fürst der Könige der Erde. Mit anderen Worten, er steht noch über den Königen. Er ist die letzte, höchste Instanz, Jesus Christus in der Zukunft. Und dann kommt ein wunderschöner Vers, was wir, wenn wir Gedächtnis mal gefeiert haben, und dann fassen wir uns an und dann singen wir dieses Lied. Und ich lese diese Verse mal. Dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden gewaschen hat, in seinem Blut und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern, seinem Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen, steht hier. Ach, was für schöne Verse. Und jemand von den Bibellesern, der hat das mal vertont. Der hat sich gesagt, so einen wunderschönen Vers hier, den sechsten Vers, den muss man doch mal in eine Melodie einfassen, dass man das auch singen kann. Ja? Und wenn man das mal so auseinander nimmt, dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden gewaschen hat in seinem Blut. Der Mensch, der Gott nicht kennt, der sagt sich, wie geht denn das? Also alles, was ich im Blut eindunke, das wird rot hinterher, ja? Das ist doch nicht rein. Aber hier wird von einer anderen Dimension gesprochen. Jede Kleidung auf dieser Erde, die gewaschen werden muss, muss mit Wasser gewaschen werden und mit Seife. Dann wird sie sauber. Aber was unsere Sünden anbelangt, die können nur durch Blut vergießen, gesühnt werden. Und das ist durch Jesus Christus geschehen. Er hat uns rein gewaschen in seinem Blut. Und ich möchte mal noch über 700 Jahre zurück, weiter nach vorn gehen, zurückgehen. Der Prophet Jesaja, er musste sehr oft Gottes Botschaft weitersagen an das Volk Juda, Israel. Ich weiß nicht, ob die damals schon weggeführt waren. Das kann sein, diese 10 Stämme des Volkes. Und dann waren noch übrig geblieben die 2 Stämme, Juda und Benjamin. Und da muss Jesaja eine Botschaft weitergeben in Kapitel 1, Vers 18. Da heißt es, kommt denn und lasst uns miteinander rechten, spricht der Herr, der Ewige. Wenn eure Sünden sind wie Scharlach, rot sind wie Scharlach, wie Schnee sollen sie weiß werden. Und wenn sie rot sind wie Karmesin, wie Wolle sollen sie rein werden. Das sind doch starke Vergleiche, die damals jeder Israelit, jeder Mensch verstanden hat. Ja? Und Gott sagt, ich will euch reinigen von euren Sünden. Und es gibt ein göttlich-biblisches Prinzip, das heißt, ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Das steht im Hebräerbrief, Kapitel 9. Und das hat Gott schon, das ist schon, solange es Menschen gibt. Adam und Eva waren in dem Wonnegarten, dem Garten Eden. Und als sie das Gebot Gottes übertreten hatten, dann haben sie sich versteckt, weil sie merkten, sie haben was Verkehrtes getan. Und dann hat Gott sie zur Aussprache heranbestellt. Und dann ging es darum, dass nun ihre Schuld irgendwie beglichen werden muss. Und da hat Gott zwei Tiere sterben lassen und hat ihnen Felle gemacht, dass sie sich begleiten können. Und da musste Blut fließen. Und so heißt es in Hebräer Kapitel 9, Vers 22, da heißt es in Bezug auf den israelitischen Tempel und in Bezug auf die Stiftshütte: Und fast alle Dinge werden mit Blut gereinigt nach dem Gesetz, und ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Das klingt vielleicht etwas brutal, aber wenn man etwas in die Geschichte hineinschaut, was für furchtbare Opfermethoden die heidnischen Völker hatten, es wurden Menschenopfer gebracht auf eine furchtbare Weise, ob es bei den Inkas war, bei den Azteken war oder ob es bei den Germanen war, bei den Kelten, und was für Stämme man hernehmen könnte, die hatten alle brutale Methoden, um die Götter wieder zu besänftigen oder zu beruhigen. Und das wollte Gott verhindern, hat ihnen einen Opferdienst gegeben und hat gesagt: Wenn ihr eine Übertretung habt, wenn jemand eine Sünde getan hat, dann nehmt ein Schaf oder eine Taube, oder wer reich ist, der darf natürlich eine Kuh bringen, ja, und darf dafür für seine Verfehlung ein Opfer geben, dass diese Sünde wieder gesühnt wird. Und daher resultiert diese Sache, dass es dann heißt: Ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung vor Gott. Zurück zu Offenbarung 1, Vers 6, der uns gewaschen hat in seinem Blut. Und dann heißt es weiter: und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern seinem Gott und Vater. In so eine Stellung hat uns Gott gebracht, durch Jesus Christus. Das ist eine sehr hohe Stellung. Wir sind ein Königtum geworden. Jeder, der sein Leben vor Gott in Ordnung gebracht hat und durch Jesus Christus Vergebung seiner Sünden erfahren hat, ist zu einem Königskind geworden. Und dann heißt es hier: zu Priestern seinem Gott und Vater. Also Priester hatten dieses Privileg, darf man mal sagen, den Göttern zu nahen oder Gott zu nahen, mit etwas in der Hand, nämlich mit einem Opfertier, mit Opferfleisch von Tieren oder mit dem Blut des geschlachteten Opfertieres. Das war die Aufgabe von Priestern, und sie haben einen Mittlerdienst gehabt zwischen dem einfachen Volk und dem Gott oder den Göttern, wie es in anderen Völkern auch üblich war. Und so sind wir in eine erhöhte oder erhabene Stellung gekommen. Und der Apostel Petrus schreibt es in seinem ersten Brief und schreibt davon in Kapitel 2. Da geht es darum, dass wir doch begierig sein sollten nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, die ein neugeborenes Kind zu sich nimmt. Und dann heißt es in Kapitel 2, Vers 4: Zu welchem kommend, also zu Christus, als zu einem lebendigen Stein von Menschen zwar verworfen, ist Christus, bei Gott aber auserwählt kostbar, werdet auch ihr selbst als lebendige Steine aufgebaut. Ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum. Wir sind ein heiliges Priestertum, ja, durch Gottes Güte. Um darzubringen geistliche Schlachtopfer, Gott wohlannehmlich durch Jesus Christus. Und dann heißt es weiter unten in Vers 9: Ihr aber, liebe Gläubige, seid ein auserwähltes Geschlecht, eine auserwählte Generation, ein königliches Priestertum. Hier sind wir ein königliches Priestertum. Oben in Vers 5 steht Ein heiliges Priestertum, heilig heißt immer abgesondert, von etwas, für etwas. Das ist die Definition von heilig. Und hier in Vers 9 heißt es dann, wir sind eine auserwählte Generation, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit wir die Tugenden dessen verkünden, der uns berufen hat, aus der Finsternis, aus der moralischen Finsternis, zu seinem wunderbaren Licht, zum göttlichen Licht. Mich hat mal schon vor einigen Monaten dieser Vers aus Psalm 36, Vers 9 sehr beeindruckt, oder Vers 10, kommt immer auf die Einteilung an. Da heißt es, bei dir ist der Quell des Lebens und in deinem Licht werden wir das Licht sehen. Das finde ich so beeindruckend. Bei Gott ist der Quell des Lebens und in seinem Licht werden wir das Licht sehen. Ja? Durch Gottes Geist, durch Gottes Erleuchtung können wir geistlich klar sehen, dürfen erkennen und sind nicht blinde Leiter von Blinden, wie der Herr Jesus den Pharisäern das mal so an den Kopf geknallt hat. Ihr seid blinde Leiter von Blinden, ihr wisst nicht, wo es lang geht, ihr legt schwer zu tragende Lasten auf die Schultern des Volkes. Ja. Und durch Gottes Güte darf jeder, der eine Wiedergeburt erlebt hat, zu Gottes wunderbaren Licht kommen. Ja, nochmal Vers aus Offenbarung 1, dieser Satz, und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern, seinem Gott und Vater. Und das Resultat dessen, was wir geworden sind, da gebührt Gott die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist das Ergebnis, dass Gott so etwas dann zusteht. Herrlichkeit und Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ein Mobiltelefon. Ja, vielleicht, man kann es vielleicht vor die Tür bringen. Und dann heißt es weiter, siehe, er, Jesus Christus, wird kommen mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen, auch die ihn durchstochen haben. Das ist doch eine wunderbare Aussicht für alle die, die an Jesus Christus glauben. Sie wissen, wir wissen, unser Herr wird wiederkommen und er wird kommen mit den Wolken. Und jedes Auge wird ihn sehen, auch die ihn durchstochen haben. Die Menschen, die ihn damals gekreuzigt haben, vor knapp 2000 Jahren, die meinten, dieser Jesus von Nazareth, der ist jetzt beiseite geschafft, vom Kreuz ist er abgenommen, er ist ins Grab gelegt und das war's. Und da steht in der Bibel, in den Evangelien, dass er den ungläubigen Menschen, denen, die nicht an ihn glaubten, nicht mehr erschienen ist. Er ist nur noch denen erschienen, die an ihn glaubten. Seinen Jüngern, den 12 Jüngern, im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, da heißt es, 500 Brüdern auf einmal, 500 Glaubensbrüdern, ist er auf einmal erschienen. Er ist den Frauen erschienen, die ihm dienten, die ihn liebten, mit ihrer Habe ihm gedient haben und so weiter. Maria Magdalena und so weiter, denen ist er erschienen. Aber der Welt, die ihn verworfen hat, die ihn verurteilt und gekreuzigt hat, hat ihn keiner mehr gesehen. Aber, und hier steht es, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen, auch die ihn durchstochen haben. Also das jüdische Volk, die verlangt haben, kreuzige ihn. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Da muss Pilatus noch sagen, was ihr Juden, euren König, den soll ich kreuzigen. Und da haben sie ganz arrogant gesagt, wir haben keinen König als nur den Kaiser. Ja, so haben sie sich verhalten, aber sie werden ihn sehen. Er wird kommen mit den Wolken. Und dann heißt es weiter, und seinetwegen werden wehklagen alle Generationen der Erde, alle Völkerstämme der Erde. Ja, Amen. Das Wort Amen bedeutet übrigens, so ist es. So ist es. Ja, ist ein altes aramäisches Wort wahrscheinlich. Und dann heißt es in Vers 8, ich bin das Alpha und das Omega, spricht der Herr, Gott, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. Hier finden wir wieder das. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und Alpha und Omega, also wer in der Schule, wem das hängen geblieben ist, das sind die Anfangs- und Endbuchstaben des griechischen Alphabetes, das Alpha und das Omega. Damit will gesagt werden, der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte. Ja. In Deutschen sagen wir von A bis Z. Ja. Gott ist, der da war, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. Und ich möchte zum Abschluss noch eine Stelle aus der Apostelgeschichte nennen. Als die Jünger ihren Meister haben gen Himmel fahren sehen. Und das hat mich schon als Jugendlicher so erfreut, dass so ein Vers in der Bibel steht. Apostelgeschichte 1. Da ist ihr Meister aufgefahren, er ist vor ihren Augen unsichtbar geworden. Und dann stehen Engel dabei. Vers 10, und wie sie, die Männer, unverwandt gen Himmel schauten, als er auffuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißem Kleid bei ihnen, welche sprachen, Männer von Galiläa, was stehet ihr und sehet hinauf zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird also kommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen in den Himmel. Na, was für eine schöne Botschaft. Eine bessere Botschaft kann man sich doch gar nicht wünschen, als dass dieser Jesus, der aufgefahren ist in den Himmel, dass er wiederkommen wird und uns, die Glaubenden, zu sich nehmen wird in die Herrlichkeit. Gestattet mir noch einen Vers aus dem Thessalonicher Brief zu lesen, wo es heißt, dass wir, wie wir entrückt werden. 1. Thessalonicher Kapitel 4, da heißt es in Vers 13, wir wollen aber nicht, Brüder und Schwestern, dass ihr, was die Entschlafenen betrifft, unkundig seid, dass auch ihr euch nicht betrübet, wie auch die übrigen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Christus gestorben und auferstanden ist, also wird auch Gott die, die durch Jesus entschlafen sind, mit ihm bringen. Denn der Herr wird mit gebietendem Zuruf, Vers 16, mit gebietendem Zuruf und mit der Stimme eines Erzengels und mit der Posaune Gottes herniederkommen von Himmel. Und die Toten in Christo werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihm entrückt werden in Wolken, dem Herrn entgegen in die Luft. Das ist der Entrückungsakt. Und also werden wir alle Zeit bei dem Herrn sein. So ermuntert nun einander mit diesen Worten. Amen.